Herr Huck, warum Sie sich jetzt dazu entschlossen haben, Klage einzureichen, das muss ich Sie eigentlich gar nicht fragen. Die BIS hat in den letzten Jahren in mühevoller Kleinarbeit herausgefunden, dass es weder eine Umweltverträglichkeitsprüfung, eine gültige Störfallanalyse noch einen von der Entsorgungskommission des Bundes empfohlenen Stresstest gibt. Sie haben seit Ihrer Gründung 2011 mit unzähligen Politikern, darunter alle niedersächsischen Umweltminister, gesprochen und alle haben gesagt, dass solche Betriebe heute nicht mehr genehmigt werden würden. Die Frage muss also eher lauten, warum klagen Sie erst jetzt?
Ja, eigentlich hätten wir tatsächlich eher aktiv werden sollen vielleicht. Also wir haben vor über 4 Jahren über unseren Rechtsanwalt einen Antrag eingereicht beim damaligen Umweltminister auf Rücknahme oder zumindest Überprüfung der Genehmigung. So, da haben wir auch sehr viele Sachargumente eingeführt und eigentlich muss so ein Antrag innerhalb von 3 Monaten muss man da eine Antwort bekommen. Jetzt sind es nicht 3 Monate gewesen, sondern über 4 Jahre. Jetzt kann man sich fragen, warum? Ja, das liegt da unter anderem daran, dass unser Rechtsanwalt ganz oft nachgefragt hat und immer wieder vertröstet wurde und dem Fass die Krone aufgesetzt hat, das Ganze jetzt, als wir, also die BIS jetzt über den Stresstest nachgerechnet hat und festgestellt hat, mit dem, was dort am Standort sein dürfte, das Gefahrenpotenzial ist so groß, so immens, so horrend, dass da ja eine Kilometerweite bis nach Wolfenbüttel eine Evakuierung notwendig wäre. Und auch das hat das Umweltministerium einfach komplett ignoriert. Die lassen sich auf keine Sachdiskussion ein, die überprüfen auch nicht diese Dinge, die da sind, und von daher denke ich, da müssten wir jetzt einfach als Bürger aktiv werden, ja.
2015 war das, als dieser Antrag gestellt wurde. Mhm. Und Sie sagen, das Umweltministerium habe Ihren Anwalt immer wieder vertröstet. Das heißt, es gab doch auf Nachfrage irgendeine Reaktion. Wie sah die denn aus?
Ja, es gab so die Reaktion, ja, demnächst werden Entscheidungen gefällt werden. Und dann gibt es auch die Störfallanalyse. Und irgendwann wird die Störfallanalyse dann fertig sein. Und dann wird man sehen, dass es, dann werden sie sich damit beschäftigen. Aber erstmal müsste diese Störfallanalyse da sein. Und diese Störfallanalyse wurde noch 1 Jahr vor dem bundesweiten Stresstest, bei dem ja auch Eckert & Ziegler war, diesen bundesweiten Stresstest und als einziger Standort, wie gesagt, durchgefallen ist. 1 Jahr vorher wurde die Störfallanalyse gemacht und die wird jetzt immer noch überprüft. Und das kann eigentlich nicht sein. Also Sicherheitsexperten sagen da, mit denen wir ja auch gesprochen haben, die sagen, eigentlich ist da keine gültige Genehmigung, weil kein Sicherheitsnachweis da ist bei dieser Firma. Mhm. So, und da muss eigentlich das Ministerium reagieren. Was ist passiert? Die haben ein Jahr zuerst den TÜV Nord gebeten, das Ganze zu überprüfen. Der TÜV Nord hat dann diese Störfallanalyse sich angeschaut und hat 17 Kritikpunkte gefunden, die, wo es nicht passen würde, hat aber davor gestellt, diese ganzen 17 Kritikpunkte machen nur dann Sinn, sich anzuschauen, wenn die Grundbedingungen für diese Störfallanalyse überhaupt korrekt sind. So. Und inzwischen hat sich ja mit dem Vorfall, mit dem Unfall, den es im November 2017 gegeben hat, gezeigt, dass diese Grundannahmen in der Störfallanalyse falsch sind. Und zwar gravierend falsch. Und von daher gehört das ganze Ding eigentlich auf die Müllhalde und man muss jetzt einen echten Stresstest mit richtigen Worst-Case-Szenarien rechnen. Mhm. Und das ist nicht passiert.
Aber das haben Sie gemacht. Sie haben eine Störfallanalyse durchgeführt. Genau. Und dazu muss man sagen, das wurde auch gutachterlich bestätigt, dass das realistisch ist. Und aus Ihrer Sicht ist das ein gewichtiges Argument. Ja. Jetzt ist allerdings die Frage, wie ist das vor Gericht? Welche Beweiskraft hat diese Analyse so an Gutachten, die bei Gericht eingebracht werden? Da werden ja hohe Anforderungen gestellt.
Tja, das ist eine gute Frage. Das werden wir dann sehen. Also ich denke, ich meine ja, von der Haus aus bin ich ja Naturwissenschaftler. Und eigentlich würde ich dann immer denken, die besseren Sachargumente, die überzeugen. Und man geht in einen sachlichen Dialog und jeder gibt seine Argumente her. Und dann wird man sehen, welche Seite denn die wichtigeren oder besseren Argumente hat. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele sehr gute Argumente gesammelt und das kann ich bei der Gegenseite nicht sehen. Also es gibt nur 2 Argumente, die von der Gegenseite gebracht werden. Das eine ist, es ist doch aber mal genehmigt worden, auch wenn sich inzwischen rausstellt, wie Sie ja selber eingangs gesagt haben, dass diese Genehmigungen eigentlich nicht rechtens entstanden sind, aber jetzt gibt es Bestandsschutz. Ne? Das ist das eine Argument. Und das andere Argument ist, dass es ja Arbeitsplätze gäbe, die da dran hängen. Das sind die beiden Argumente, die kommen. Und das Arbeitsplatzargument ist ein Argument, das ist richtig. Wobei wir sowohl als Bürgerinitiative, also auch wir als Kläger, als Bürger, gar nicht fördern, dass so ein Betrieb komplett stillgelegt wird. Er muss nur an einen Standort verlagert werden oder so sicher gemacht werden, dass da nichts passieren kann. Aber ich meine, ich kann doch nicht so etwas neben eine Schule setzen und neben Wohnungen setzen und dann noch die Haupteinflugschneise des Flughafens geht dicht dran vorbei. Ne? Und das war das Worst-Case-Szenario im bundesweiten Stresstest, ein Flugzeugabsturz. Und hier haben wir den Fall, dass hier täglich große Maschinen im Tiefflug über das Gelände fliegen. Und das kann, also das macht doch jedem klar, dass das nicht geht. Und das sagen ja auch, hatten Sie ja auch gesagt, eigentlich alle Politiker, dass man das heute nicht mehr machen würde. Und dann denke ich mir immer, ja, aber heute ist heute, da muss man einfach mal aktiv werden.
So eine gerichtliche Auseinandersetzung, die kann sich unter Umständen über Jahre hinziehen. Wir werden das Ganze natürlich begleiten, aber es bedeutet für Sie auch einen finanziellen Kraftakt. Das sind 4 Leute, die dort quasi stellvertretend für alle anderen klagen. Sie haben einen Rechtshilfefonds Strahlenschutz e.V. gegründet, der Geld zur Unterstützung der Kläger sammelt und ihnen zur Verfügung stellt. Wenn das jetzt jemand hört von unseren Hörern und sagt, da würde ich auch gerne noch etwas dazugeben, wie kann man das machen?
Ja, wir haben ich persönlich habe den gar nicht gegründet. Ich bin auch nicht Mitglied im Rechtshilfefonds, weil der unterstützt ja praktisch die Kläger, ne, zu denen ich auch gehöre. Und dieser Rechtshilfefonds Strahlenschutz ist dafür gegründet worden, auch schon vor einigen Jahren, als kurz auch schon bevor dieser Antrag eingereicht wurde, weil man sich schon gedacht hat, die anderen viele Bürgerinnen und Bürger gedacht haben, mal gucken, ob das gut geht, ob das Umweltministerium wirklich reagiert und seiner Pflicht nachkommt. Und so ein Rechtshilfefonds hat gute Arbeit geleistet, auch schon bei der Asse, hat bei Schach Konrad gute Arbeit geleistet. Und da haben wir gedacht, wir als Bürger haben gedacht, das ist eine gute Idee, das auch zu haben. Und dieser Rechtshilfefonds sieht halt so aus, dass er Spenden sammelt, speziell gegen so eine Klage. Also ich sehe persönlich überhaupt nicht dieses Geld, keine Sorge, das kommt nicht mir zugute, sondern es geht wirklich nur rein klagebezogen, dass wir hier eine Sicherheit erlangen. Und da möchte ich auch nochmal sagen, wir sind zwar 4 Bürger, die jetzt die Klage eingereicht haben, aber im Grunde genommen hätten das noch viel, viel mehr getan, nur es macht dann irgendwann keinen Sinn, weil dann die Gerichtskosten einfach noch weiter hochschnellen, je mehr Antragsteller dabei sind. Und da haben sich die anderen, die sonst auch mitgeklagt hätten, halt auch entschlossen, nee, wir müssen was tun. Und ich meine, das möchte ich jetzt mal allen Hörerinnen und Hörern sagen, auch wenn man in der Innenstadt wohnt, wenn bei Eckert-Ziegler was passiert und der Wind ungünstig steht, dann haben sie ein Problem, und zwar ein gravierendes Problem.
Nochmal ganz kurz, wie kommt man zum Rechtshilfefonds und wo kann man da spenden?
Das können Sie zum Beispiel auf der Internetseite der BIS sehen, bis-braunschweig.de. Da gibt es auch den Punkt Rechtshilfefonds. Da können Sie dann draufgehen und da finden Sie die Kontaktdaten und da können Sie dann auch spenden. Eine letzte Sache müsste ich vielleicht sicherheitshalber noch sagen. Während die Spenden für die BIS, das ist ein eingetragener Verein, gemeinnützig, steuerlich absetzbar sind, sind es die für den Rechtshilfefonds nicht, weil das halt zweckgebunden für diese Klage ist und aus dem Grund kann man das nicht steuerlich absetzen. Aber ich glaube, das Geld ist trotzdem sehr gut investiert, weil das Gesundheitsministerium, sage ich schon, das Umweltministerium hier einfach nicht seiner Pflicht nachkommt und das mal angeschoben werden muss.